In Annette House spricht sich langsam herum, dass Randy Lenz seine eigene dunkle Methode gefunden hat, um mit den wohlbekannten Wut- und Machtlosigkeitsproblemen klarzukommen, die in den ersten Monaten der Abstinenz jeden Drogensüchtigen heimsuchen. Die abendlichen AA- bzw. NA-Treffen sind gegen 21.30 Uhr oder 22 Uhr zu Ende. Sperrstunde ist aber erst um 23.30 Uhr und die meisten Annette-Insassen bilden für den Rückweg Fahrgemeinschaften mit den Insassen, die eigene Wagen haben. Manche besorgen sich auch noch per Auto massive Einheiten Eiscreme und Kaffee.
Lenz gehört zu denen mit Auto. Er hat einen mächtig aufgepeppten weißen alten Duster, der aussieht, als hätten die Radkappen Rostschüsse Kaliber 12 abbekommen. Mit überbreiten Hinterrädern und einem Motor, der so nach eingebauter Vorfahrt klingt, dass es einem kleinen Wunder gleichkommt, dass Lenz noch seinen Führerschein hat. Lenz setzt seine Loafer erst nach Sonnenuntergang vor die Tür von Annette House und auch dann nur mit weißem Toupet, Schnurrbart und wehendem Mantel mit hochgeklapptem Kragen. Er geht nur zu den obligatorischen Abendtreffen und zu denen fährt er nie mit dem eigenen Wagen. Er trampt immer mit anderen mit und sorgt in deren Wagen für zusätzliche Enge. Und dann muss er aus unerfindlichen Gründen immer auf dem nördlichsten Platz im Auto sitzen, hat vorher mit Serviette und Kompass trassiert, in welche Haupthimmelsrichtung die abendliche Fahrt geht und dann berechnet, auf welchem Platz er die meiste Zeit am nördlichsten sitzen kann. Für Gately und Jeanette Foltz gehört es inzwischen zur abendlichen Routine, den anderen Insassen zu erklären, dass sie im Umgang mit Lenz wertvolle Geduld und Toleranz erlernen können. Wenn das Treffen sie dann aber entlassen hat, fährt Lenz nie mit einem von ihnen zurück. Von den Treffen geht er immer zu Fuß ins Haus. Er sagt, er braucht die frische Luft, wenn er den ganzen Tag im überfüllten Haus verbracht und, versteckt vor beiden Seiten des Gesetzes, Türen und Fenster gemieden hat. Und dann braucht er eines Mittwochs nach einem AA-Treffen der Brooklyn Young People die Beacon hoch bei Chestnut Hill glatt bis 23.29 Uhr nach Hause, fast zwei Stunden, obwohl man nicht länger als eine halbe Stunde läuft und selbst Bert F. Smith es im September in nicht mal einer Stunde geschafft hat. Lenz kommt gerade rechtzeitig vor der Sperrstunde und zieht sich, ohne mit jemandem ein Wort zu wechseln, sofort in das Dreierzimmer zurück, das er sich mit Glynn und Day teilt. Der Polomantel weht, aus der gepuderten Perücke staubt Puder, er schwitzt und macht mit seinen Edelschuhen beim Hochhasten auf der teppichlosen Treppe der Männerseite einen inakzeptablen Heidenkrach, wegen dem Gately bloß nicht hochgehen und ihn zur Rede stellen kann, weil er noch mit Bruce Green und Amy Jay zu tun hat, die beide unabhängig voneinander die Sperrstunde verpasst haben.
Lenz in der städtischen Nacht unterwegs. Allein, praktisch jeden Abend, manchmal mit einem Buch dabei. Insassen, die Wert darauf legen, viel allein unterwegs zu sein, werden bei den Gesamtpersonalbesprechungen im Pets Büro am Donnerstag als eindeutige Rückfallrisiken rot ausgeflaggt. Aber Lenz ist 5 Urintests unterzogen worden und bei den 3 Gelegenheiten, wo das Labor die EMIT-Analyse nicht verbockt hat, ist sein Urin als sauber zurückgekommen. Letzten Endes hat Gately entschieden, Lenz in Ruhe zu lassen. Warum soll das höhere Wesen mancher Neuankömmlinge nicht die Natur, der Himmel, die Sterne oder die Herbstluft mit ihrem Beigeschmack kalter Penis sein? Wer will das schon beurteilen? Lenz also nachts allein unterwegs, unbegleitet und verkleidet, scheinbar am Spazierengehen. Hat das schiefe Gittermuster der Straßen bei Enfield, Brighton, Elston geschafft. South Cambridge, East Newton, North Brookline und den schrecklichen Spur. In der Regel hält er sich auf dem Rückweg von Treffen an Nebenstraßen. Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus, übersät von Müllcontainern, Auffahrten zu Wohnblöcken, die zu Gassen werden, sandige Durchgänge hinter Läden, Müllcontainern, Lagerhäusern, Ladeschleusen und schlitzenmäßigen Hangars der imperialen Müllentsorgung und so weiter. Seine Loafer glänzen mordsmäßig und geben ein elegantes Tänzerklacken von sich, während er mit den Händen in den Hosentaschen und offenem, weit flatterndem Mantel dahinschlendert und die Gegend sondiert. Abendelang inspiziert er seine Umgebung bloß, bevor ihm auch nur ansatzweise aufgeht, warum oder wonach er eigentlich Ausschau hält.
Anmerkung 224. Vergleiche William James, Zitat, dem plötzlichen Gewahrwerden der Tatsache, dass ein unwiderrufliches Unglück geschehen ist, geht häufig ein latenter Prozess der unterbewussten Vorbereitung auf diese Tatsache voraus. Zitat Ende. Eine Zeile, die Lenz schlagartig bewusst machte, was er vorhatte, als er sie zufällig in einer riesigen Großdruckausgabe las, die er hinter einem Bücherregal an der Nordwand des Wohnzimmers von Annette gefunden hatte und bei der es sich um ein Werk mit dem Titel »Die Prinzipien der Psychologie und die Gifford-Vorlesungen über Naturreligion« von William James, wem sonst, handelte. Erhältlich in EZC Großdruckschrift von Microsoft, NAL, Random House, Ticknor, Fields, Little Brown & Company, Copyright, Jahr des Taxhämorrhoidensalbentuchs, ein Band, der für Lenz große Bedeutung gewann.
Allabendlich begegnet er dem tierischen Gelichter der Großstadt. Ausgesetzte Hauskatzen und hartgesottene Streuner tauchen aus Schatten auf und wieder ein, wühlen in Müllcontainern, paaren und balgen sich mit teuflischem Lärm all um ihn her, während er mit geschärften Sinnen die heruntergekommene Nacht durchstreift. Er trifft auf Ratten, Mäuse und Straßenköter mit hechelnden Zungen und vorstehenden Rippen. Gelegentlich auch mal auf einen verirrten Wildhamster und oder Waschbären. Nach Sonnenuntergang alle geschmeidig und verstohlen. Nicht-Straßenköter reißen an den Ketten, kläffen oder stürzen an den Zaun, wenn er an Gärten mit Hunden vorbeikommt. Am liebsten geht er nach Norden, wechselt aber auch nach Osten oder Westen auf die besseren Straßenseiten.
Das Geklacker seiner edlen Schuhe eilt ihm auf unterschiedlichem Betonbelag mehrere hundert Meter voraus. Bei Drainagerohren sieht er manchmal große Ratten oder manchmal bei katzenfreien Müllcontainern. Das erste, was er bewusst erledigte, war eine Ratte. Dieses eine Mal, als er in einer breiten westöstlich verlaufenden Gasse an der Ladeschleuse hinter der Swelt Nail Company gleich östlich von Watertown auf der North Harvard Street auf ein paar Ratten stieß. Welcher Abend war das noch gleich? Da war er aus East Watertown zurückgekommen, also von der Mehr wird sich zeigen NA-Gruppe mit Glynn und Deal. Und nicht von der Lieber spät als nie, der AA im Saint-Yves mit dem Rest der Hausmeute. Also an einem Montag. An einem Montagabend war er also durch diese eine Gasse spaziert. Der Hall seiner Schritte war von den Betonladeschleusen und den Nordmauern, an die er sich zu seiner Linken drückte, verdreifacht zurückgeworfen worden. Und er hielt Ausschau, ohne zu wissen, wonach. Vor ihm befand sich ein Müllcontainer der Svelte Co., ein Stegosaurus im Vergleich zu den flacheren und schlankeren IME-Containern. Aus dem Schatten des Müllcontainers drangen raschelnde Schleichgeräusche, die ihm aber nicht aufgefallen waren. Der Straßenbelag bröckelte und Lenz unterbrach kaum den Takt seines tänzerischen Schreitens, als er einen gut kiloschweren Betonbrocken mit Teerspuren aufhob. Es waren Ratten. Zwei fette Ratten fraßen an einer halben Bockwurst auf dem senfigen Pappteller eines Imbissstandes in einer Lücke zwischen der Nordmauer und dem Absetzkipperhaken vom Müllcontainer. Ihre scheußlichen, rosaroten Schwänze zuckten ins Zwielicht der Gasse. Die Ratten wichen kaum von der Stelle, als Randy Lenz auf den Zehenspitzen seiner Loafer an sie heranschlich. Ihre Schwänze waren fleischig und kahl und zuckten quasi hin und her, zuckten ins gelbe Zwielicht und wieder hinaus. Der große Brocken landete mit der flachen Seite auf dem meisten von der einen Ratte und einem bisschen von der anderen. Ein fürchterliches Schnatterquietschen war die Folge gewesen. Aber der größere Treffer auf der einen Ratte hatte auch ein sehr solides und vielsagendes Geräusch erzeugt. Die akustische Kombination einer gegen eine Wand geworfenen Tomate und einer mit einem Hammer zertrümmerten Taschenuhr. Aus dem Anus der Ratte trat Substanz aus. Die Ratte lag auf eine medizinisch böses verheißende Weise auf der Seite, der Schwanz zuckte und die Anussubstanz und auf dem Schnurrbart
waren Blutperlen, die im Licht der Natrium-Sicherheitslampen oben am Dach der Swelled Nail Co. schwarz aussahen. Ihre Flanken bebten, die Hinterbeine bewegten sich, als liefe sie, aber diese Ratte lief nirgends mehr hin. Die andere Ratte war unter dem Müllcontainer verschwunden und hatte das Hinterteil nachgezogen. Überall lagen weitere Brocken aufgebrochenen Straßenbelags. Als Lenz noch einen davon auf den Rattenkopf niedersausen ließ, wurde ihm bewusst, was er in Augenblicken der Problemlösung gern sagte: Da! Rattenentkartungen wurden in den ersten Wochen des Nachhausegehens durch die schädlingsbefallene Dunkelheit Lenz Methode, mit inneren Problemen fertig zu werden. Don Gately, Koch und Einkäufer vom Haus, kauft diese großen Sparpackungen Heftibeutel.
Anmerkung 225. Eingetragenes Warenzeichen The Mobile Chemical Company's Consumer Products Branch Plastics Division, Pittsford, New York.
Die unter der Küchenspüle verwahrt und von jedem benutzt werden, der als Wochenhausarbeit Müll zugeteilt bekommen hat. In Annette House fällt viel Abfall an. Als Schädlinge dann langsam langweilig und reizlos geworden sind, fängt Lenz an, einen Heftibeutel aus dem Stauraum unter der Spüle zu mopsen, nimmt ihn zu den Treffen mit und geht damit wieder nach Hause. In einer Innentasche seines Mantels, einem sich bauschenden Lauren Polo Modell mit Stehkragen, den er sehr mag und täglich mit einem Fusselroller reinigt, hat er einen säuberlich zusammengefalteten Müllbeutel. Außerdem nimmt er in einer anderen Tasche etwas von dem von der Bostoner Food Bank gespendeten Thunfisch in einem verschließbaren Plastikbeutel mit, das jeder normale Drogensüchtige so zu einem Zylinder zusammenrollen versteht, dass der Inhalt sicher und geruchsfrei verstaut ist. Bei den Annette House Insassen, sogar bei McDade, heißen Heftibeutel ihren Koffer. Das ist ein Kolloquialismus. Randy Lenz fand heraus, dass er mit hingehaltenem Thunfisch eine Stadtkatze nah genug heranlocken konnte, um ihr einen Heftibeutel überzustülpen und sie am Hinterteil zu packen, sodass die Katze oben in der Luft unten im Beutel war, und dann konnte er den Beutel mit einem von den Verschlussdrähten verschließen, die der Großpackung beilagen. Den verschlossenen Beutel stellte er dann nahe dem jeweils nördlichsten Gebäude, Zaun oder Müllcontainer ab, steckte sich ein Rädchen an, hockte sich an die Wand und verfolgte die ungeheure Vielzahl an Formwandlungen, die der Beutel durchmachte, während der angstgequälten Katze die Luft knapp wurde. Nach einer Minute
wurden die Formwechsel immer heftiger, verzerrter und bodenferner. Hatten die Verformungen ein Ende gefunden, löschte Lenz die Zigarette mit einem bespuckten Finger, um den Rest für später aufzuheben, stand auf, löste den Verschlussdraht, sah in den Beutel und machte da. Lenz hatte das Gefühl, dass da sei entscheidend für die Brisanz, den Abschluss und die Lösung von Fragen ohnmächtigen Zorns und hilfloser Angst, die sich in ihm aufstauten, wenn er den ganzen Tag in den nordöstlichen Bereichen des verwahrlosten Reha-Zentrums eingesperrt war und um sein Leben bangte. Für Lenz bildete sich eine Art Sportlerhierarchie von Katzentypen und Milieus freilaufender Katzen heraus. Er wurde ein Katzenkonnoisseur, so wie ein Hochseefischer die Fischarten benennen kann, die am wütendsten und spannendsten um ihr maritimes Leben kämpfen. Die besten und lebenswütigsten Katzen bahnten sich in der Regel allerdings mit den Krallen einen Ausweg aus dem Heftibeutel, was Lenz in den Widerspruch verwickelte, dass die sehenswertesten Beutelformen womöglich jene waren, die Lenz gerade nicht bei der Lösung seiner Probleme halfen. Wenn er zusah, wie eine noch halb in einen Plastikbeutel verwickelte Katze fauchend und mit gesträubtem Fell davonrannte, bewunderte er den Kampfgeist des Tiers, hatte aber das Gefühl, mit ungelösten Problemen zurückzubleiben. In der nächsten Phase gibt Lenz also Miss Charlotte Treat oder Miss Hester Thrale ein paar von seinen eigenen Dollar, wenn sie zum Palace Spa oder Father Son runterfahren, um Fluppen oder Lifesavers zu kaufen, und bittet sie, ihm spezielle Hefty Steel Sack.
Anmerkung 226, eingetragenes Warenzeichen eben dort.
Müllsäcke mitzubringen. Faserverstärkt für besonders scharfen oder unkooperativen Abfall. Von Ken E. als ihren Gucci's bezeichnet, extra unverwüstlich und von nüchtern schusswaffengrauer Färbung. Lenz hatte einen solchen Kürass aus seltsamen Zwangsneurosen, dass die Bitte um Steel Sex niemanden eine Augenbraue hochziehen lässt. Und dann zieht er zwei zusätzlich verstärkte Säcke übereinander, nimmt Pfeifenreiniger von Industriestärke als Verschlüsse, und von da an lassen auch die mutigsten und kraftstrotzendsten Katzen die Doppelsäcke die verschiedensten Spielarten übel abstrakter Formen annehmen. Befördern die verschlossenen Säcke manchmal sogar in planlosem Hopsen ein paar Dutzend Meter die Gasse hinab, bis der Katze schließlich die Luft ausgeht und sie und Lenz Probleme sich in ein und dieselbe Nachtform auflösen.
Lenz Lieblingsintervall dafür ist der Zeitraum von 22.16 Uhr bis 22.26 Uhr. Warum gerade dieses Intervall, hat er sich nicht bewusst gemacht. Sardellen eignen sich erwiesenermaßen noch besser als Thunfisch. Ein Lockprogramm, erinnert er sich beim Umherschweifen cool. Die Wahl seiner Nordrouten zum Haus zurück wird eingeschränkt durch die Priorität, die digitale Zeit- und Temperaturanzeige am Dach der Brighton Best Savings Bank möglichst immer im Blick zu behalten. Die BBSB zeigt sowohl Eastern Standard Time als auch Greenwicher Zeit, was Lenz gut heißt. Die Flüssigkristalldaten schmelzen gleichsam von unten nach oben auf dem Bildschirm und verschwinden auch von unten nach oben, wenn sie durch neue Daten ersetzt werden. Beim Hausgemeinschaftstreffen am Montag hatte Mr. Donny R. Glynn mal erzählt, im Jahr VSZ 1989 AD hätte er nach dem Konsum fahrlässiger Mengen eines Halluzinogens, von dem er nur als die Madame sprach, mehrere Wochen lang unter einem Bostoner Himmel gelebt, der keine sanft gekrümmte blaue Kuppel mit Schäfchenwolken, Sternen und Sonne mehr war, sondern ein flaches, rechteckiges, kaltes, euklidisches Raster mit schwarzen Achsen und einem fadenfeinen Linienresort, das netzartige Koordinaten erzeugte. Das Raster hatte die Farbe eines abgeschalteten HD-Bildschirms von DEC. Dieses tote Tiefseegrau-Grün. Auf der einen Seite des Rasters lief der Dow-Ticker hoch, auf der anderen der Nikkei-Index runter. Zeit- und Celsius-Temperaturen blitzten wie bedeutende Dezimalstellen an der unteren Achse des Himmelsbildschirms entlang. Und wenn er auf eine richtige Uhr schaute oder sich einen Herald besorgte und meinetwegen den Dow kontrollierte, stellte sich heraus, dass das Himmelsraster absolut präzise gewesen war. Mehrere ununterbrochen unter diesem Himmel verbrachte Wochen verfrachteten Glynn erst auf die Club-Couch in der Wohnung seiner Mutter in Stoneham, und dann für die Dauer eines Monats unter Haldol.
Anmerkung 227. Alias Haloperidol. McNeil Pharmaceutical. 5 Milligramm Milliliter Injektionsspritzen. Stellen Sie sich mehrere Tassen Sleepy Time Tee von Celestial Seasonings vor, gefolgt vom Schlag eines bleigefüllten Totschlägers auf den Hinterkopf.
Und Maniac ins Waltham Metropolitan State Hospital, um diesem leergerasteten Präzensionshimmel zu entkommen. Und er sagt, ihm geht heute noch der Arsch auf Grundeis, wenn er bloß an diese Rasterzeit denkt. Lenz hatte die Vorstellung eines Himmels als digitales Zeiteisen aber übel gut gefunden. Außerdem wurden die in Hörweite stehenden riesigen Ask-Me-Gebläse an der Sunstrand Plaza zwischen 22.16 Uhr und 22.26 Uhr normalerweise zur täglichen Filterreinigung abgeschaltet. Und alles war still. Bis auf das
Hintergrundtosen, dieses des Gesamtverkehrs einer Großstadt und allenfalls mal ein IMI-Vehikel, das konkavitätswärts katapultiert wurde und auf seinem Nordostbogen kleine Lichterketten in den Himmel hängte. Ach ja, und natürlich Sirenen. Sowohl die eurotrochäischen der Krankenwagen als auch die normalen US-amerikanischen der städtischen Ordnungshüter. Schützend, dienend und die Bürgschaft in Schach haltend, das liebe Reizende an nächtlichen Stadtsirenen ist, dass sie entweder in nächster Nähe jaulen und man in rot-blau-rotes Licht getaucht dasteht, oder aber immer schmerzhaft weit weg klingen, sich noch zu entfernen scheinen und einen über die wachsende Distanz hinweg anrufen. Entweder das, oder man hat sie am Hintern. Bei Sirenen gibt es keine Zwischentöne, denkt Lenz, schweift weiter und hält Ausschau. Glynn hatte nicht wörtlich euklidisch gesagt, aber Lenz hatte es sich nur zu gut vorstellen können. Glynn hatte dünnes Haar, immer gleiche graue Dreitagestoppeln, eine Divertikulitis, deretwegen er leicht gebeugt ging, und bleibende Haltungsschäden, weil ihm eine Ladung Ziegelsteine auf den Kopf gefallen war, bei einem böse in die Hose gegangenen Abrip der Arbeiterunfallversicherung, bei dem außerdem schielende Augen involviert waren. Lenz hatte gehört, wie das verschleierte Mädchen Joe L. Clinet Henderson und Didi Neves erzählt hatte, der Mann hätte so geschielt, der konnte mitten in der Woche stehen und beide Sonntage sehen. Lenz hatte insgeheim zwei- oder dreimal, allerhöchstens ein halbes Dutzend Mal, heimlich organisches Kokain die Nase hochgezogen, seit er im Sommer nach Annette House gekommen ist. Gerade genug, um nicht vollständig den Verstand zu verlieren und sich dabei aus dem privaten Notfalldepot bedient, das er in einem rechteckigen, mit der Rasierklinge aus rund 300 Seiten von Bill James' gargantuesken, in Großdruck publizierten »Die Prinzipien der Psychologie« und »Die Gifford-Vorlesungen über Naturreligion« herausgeschnittenen Bunker angelegt hat. Dieser total seltene Rauschgiftkonsum in einem heruntergekommenen, schlampig kontrollierten Haus, wo er Tag für Tag und unter schrecklichem Stress eingesperrt ist und sich vor Bedrohungen von beiden Seiten des Gesetzes versteckt, während von oben ständig der Lockruf der 20-Gramm-Reserve vom totgeschwiegenen Doppel-Abrip-Versuch am South End erschallt, dessen Vergeigung ihn gezwungen hatte, sich in der Verwahrlosung zu verkriechen und
mit diesem beschissenen Geoffrey D. und seinesgleichen ein Zimmer zu teilen. So seltener Kokainkonsum als letzte Zuflucht ist für Lenz eine solche Reduktion des Betäubungsmittelkonsums, dass es einem waschechten Wunder gleichkommt und eindeutig eine genauso wundersame Nüchternheit darstellt, wie es eine totale Abstinenz für einen Menschen ohne Lenz eigenartige Sensibilität und psychologische Beschaffenheit wäre, ohne seinen ätzend unerträglichen täglichen Stress und die Schwierigkeiten zu entspannen. Und er nimmt seine monatlichen Chips mit gutem Gewissen und von Zweifeln unbenebelt entgegen. Er weiß, dass er trocken ist. Er geht dabei auch überlegt vor. Nie konsumiert er Kokain auf den einsamen Nachhausewegen, nach den Treffen, wo das Personal seinen Konsum ja erwarten würde. Auch nie in Annette House selbst und nur einmal im verbotenen Nummer 7 auf der anderen Seite des Sträßchens. Außerdem kann jeder, der noch ein Minimum an Checkung hat, einen EMIT-Urintest finkeln. Ein Tässchen Zitronensaft oder Essig durch die Schluckluke und die Laborauswertung produziert blühenden Blödsinn. Oder man pullert warm über einen Hauch Bleichmittelstaub an den Fingerspitzen in den Becher, derweil man mit Don G herumfrotzelt. Einen texanischen Katheter überzuziehen und da rein zu pinkeln, nervt schon eher. Außerdem kriegt Lenz angesichts der obszönen Größe des Reservoirs für sein Teil immer Minderwertigkeitsprobleme. Und er hat das nur zweimal benutzt und beide Male hat Jeanette F. die Urinprobe genommen und er konnte ihr Schamgefühl wecken, sodass sie sich abwandte. Lenz hat noch eine texanische Kati aus seinem letzten Reha-Zentrum in Quincy, damals im Jahr der Maytag-Stillmaschine, wie Lenz immer sagt. und als dann mal eine Katze Lenz kränkte, weil sie auf dem Weg in die Doppeltüte sein Handgelenk besonders feindselig aufkratzte, stellte sich heraus, dass doppelte Hefty Steel Packs qualitativ dermaßen hochwertig verstärkte Produkte waren, dass sie fieberhaft zappelnde Dinge mit rasiermesserscharfen Krallen enthalten und trotzdem einen direkten, mit voller Kraft ausgeführten Schwung gegen ein Parkverbotsschild oder einen Telegrafenmast überstanden, ohne aufzureißen. Und wenn ihr Inhalt dabei wie gewünscht aufriss. Und so kam diese Technik ungefähr vom Tag der Vereinten Nationen an zum Einsatz, denn es ging zwar zu schnell und war nicht so besinnlich, gestand Randy Lenz, aber eine aktivere Rolle in dem Ganzen.
Prozess zu. Und das Gefühl der befristeten abendlichen Problemlösung war definitiver, wenn Lenz eine zappelnde 10-Kilo-Last mit Schmackes gegen einen Mast donnern, dabei da machen und ein Geräusch hören konnte. An Spitzenabenden erfuhr die Doppeltüte dann noch eine Weile subtilere, kleinere, connoisseur-orientierte Verformungen, auch nach dem melonigen Geräusch des Aufpralls und anschließend leiseren Geräuschen. Dann wurde entdeckt, dass das Lösen direkt in den Gärten und auf den Veranden der Leute, denen sie gehörten, noch mehr Adrenalinausschüttung bewirkte und damit noch mehr von diesem Gefühl, das Bill James einmal die Katharsis der Lösung nannte, womit Lenz übereinstimmte. Für quietschende Pforten ein Ölkännchen in einem extra Plastikbeutel. Da Steelsack-Müllsäcke ebenso wie dann Thunfisch gemischt mit Sardellen und Raid-Ameisengift von hinterm Kühlschrank der Ennethaus-Insassen aber zu viele Folgegeräusche produzierten, um sich ein Rädchen anzuzünden und in der Hocke alles weitere besinnlich anzuschauen, machte Lenz es sich zur Gewohnheit, den Lösungsprozess in Gang zu bringen und dann die Biege aus den Gärten in die Stadtnacht zu machen. Der Polomantel wehte, er übersprang Zäune und die Kühlerhauben parkender Autos und so weiter. Während der zweiwöchigen Phase des Gib ihnen vergifteten Thunfisch und schwer ab, hatte Lenz vorübergehend auf ein Kaldor-Spritzfläschchen Kerosin zurückgegriffen. Plus Feuerzeug natürlich. Aber eines Mittwochabends rannte die brennende Katze und brennende Katzen rennen wie der Teufel nicht weg, sondern anscheinend hinter Lenz her, sprang über dieselben Zäune, die Lenz übersprang, blieb ihm auf den Fersen und machte nicht nur einen indiskutablen, aufmerksamkeitsheischenden Krach, sondern beleuchtete Lenz auch, sodass er in skopophober Sicht vorbeiziehender Häuser lief, bis sie sich endlich entschloss, zu Boden zu gehen, zu verröcheln und nur noch zu qualmen. Lenz hielt diesen Abend für seinen einzigen Spitz-auf-Knopf-Fall, machte einen riesigen und teilweise nicht nördlichen Umweg nach Hause, in dessen Verlauf alle Sirenen nah und ihm auf der Pelle klangen, schaffte es gerade noch vor 23.30 Uhr ins Haus und lief stracks zum Dreimannzimmer hoch. An jenem Abend musste Lenz wieder einmal zu der ausgehöhlten Kavität in seinen Prinzipien der Psychologie und die Gifford-Vorlesung über Naturreligion Zuflucht nehmen. Und wer bräuchte keinen kleinen?
Entspanner nach so einer stressigen Spitz-auf-Knopf-Situation, in der man von einer lichterloh brennenden Katze gejagt wird, die so schreit, dass entlang der ganzen Sumner Blake Road die Terrassenlampen angehen. Nur waren die paar Linien unverschnittenes Bing in diesem Fall kein Entspanner, sondern ein Anspanner. Das passiert manchmal eben und hängt quasi von der geistigen Verfassung ab, wenn man es durch einen zusammengedrehten Dollarschein vom Klodeckel im Herrenklo gezogen hat. Und Lenz schaffte es kaum, seinen Wagen um 23.50 Uhr umzuparken, bevor sein Wortschwall lossprudelte wie die Geißhaas auf Island. Und nach der Sperrstunde war er in der oralen Autobiografie, die sich im Dreimannzimmer anschloss, kaum bis ins achte Lebensjahr vorgedrungen, als Geoff G. ihm damit drohte, er würde Don G. holen und Lenz knebeln lassen. Und Lenz hatte Angst davor, runterzugehen und Zuhörer zu suchen, also lag er den Rest der Nacht stumm in der Dunkelheit und nur seine Lippen wandten und krümmten sich. Die wandten und krümmten sich immer, wenn sich das Bing als Hochdreher statt als Raukantenschleifer erwies. Und er tat, als schliefe er, Während hinter seinen zuckenden Lidern Phosphene wie Flammenformen tanzten, lauschte Days feuchtem Gurgeln und Glinsapnoe, bezog jede Sirene da draußen in der Großstadt auf sich und hörte sie näher kommen. Und Days fluoreszierendes Ziffernblatt lag in der scheiß Nachttischschublade statt draußen, wo jeder Stress- und angstgeplagte Mitmensch von Zeit zu Zeit nach der Zeit schauen konnte. Nach dem Vorfall mit der Flammenkatze des Satans und vor Halloween war Lenz daher zum Browning X444 mit Wellenschliff übergegangen, für das er aus seinem früheren Leben da draußen sogar einen Schulterhalfter besitzt. Das Browning X444 hat eine Gesamtlänge von 25 cm, einen Griff aus Walnusswurzelholz mit einer Kolbenkappe aus Messing. Eine Spitze, der Lenz, nachdem er es bekommen hatte, den Aufbrechhaken wegschliff und eine einseitige Bowie-artige Klinge mit 0,1 mm Wellenschliff, für die Lenz einen Schleifstein besitzt und deren Schärfe er nur zu gern testet, indem er eine kleine Stelle an seinem sonnengebräunten Unterarm schert. Das Browning X444 sowie Brocken von Don Gately's hochtransportablen, mit Cornflakes verziertem Hackbraten waren für Hunde, deren städtische Exemplare eher nicht wild waren und sich regelmäßiger als die Stadtkatzen in den Grenzen der eingezäunten Gärten
ihre Halter fanden, die bei Fraß weniger misstrauisch waren und die Hand, die sie fütterte, nicht zu kratzen pflegten, auch wenn das Personenschadensrisiko bei Annäherung höher war. Wenn der glitschige Hackbratenbrocken hervorgeholt, aus dem Plastikbeutel gewickelt und vom schmalen Saum zwischen Zaun und Gehweg aus hingehalten wird, stellt der Hund unweigerlich das Bellen ein und oder wirft sich nicht mehr gegen den Zaun, wird absolut unzynisch und freundlich, kommt ans Ende seiner Kette oder an den Zaun, hinter dem Lenz steht, gibt neugierige Laute von sich und wenn Lenz das Fleischstück knapp außerhalb seiner Reichweite hält, richtet der Hund sich, wenn die Leine oder Kette das zulässt, auf die Hinterbeine auf, tatzt mit den Vorderpfoten auf den Zaun ein und springt gierig hoch, während Lenz ihm mit dem Fraß vor der Nase herumwedelt. Day las ein Selbsterfahrungstaschenbuch, in dem Lenz morgens um eins herumgeschmökert hatte, als Day, Ewell und Adedy unten ihren Schnatterton abhielten. Er lag mit den Straßenschuhen auf Days Matratze und furchte so viel wie möglich hinein. Ein Abschnitt in dem Buch faszinierte ihn. Sinngemäß hieß es, je machtloser sich jemand fühle, desto wahrscheinlicher entwickle er eine Vorliebe zu gewalttätigem Ausagieren. Eine Beobachtung, der Lenz nur zustimmen konnte. Das einzige ernsthafte Problem bei der Benutzung des Browning X444 ist, dass Lenz eindeutig hinter den Hund gelangen muss, bevor er ihm die Kehle aufschlitzt, weil die Blutungen von weitreichender Intensität sind. Und Lenz ist schon bei seinem zweiten Aloran-Mantel und seiner dritten dunklen Wollhose. Einmal trifft Lenz dann um Halloween herum in einem vom Elson's Union Square abgehenden Gässchen hinter Blanker's Liquors auf einen Straßenalki in einem zerkaut aussehenden alten Mantel. Der pinkelt in dem verlassenen Gässchen an einen Müllcontainer. Und Lenz stellt sich den alten Knacker brennend und mit aufgeschlitzter Kehle vor, wie er Knülle herumtanzt und auf sich einschlägt, während Lenz Dach macht. Aber näher kommt Lenz an dieses Lösungsniveau nicht heran. Und es dürfte für ihn sprechen, dass er nach jenem Spitz auf Knopf ein paar Tage lang ein wenig den psychischen Appetit verliert und gegen 22.16 Uhr Tieren gegenüber untätig bleibt. Lenz hat nicht viel gegen seinen neuen Mitinsassen Bruce Green.
Und als Green ihn eines Sonntagabends nach der weißen Flagge fragt, ob er nach dem Vaterunser mit ihm zusammen zurückgehen kann, sagt Lenz, meinetwegen, lässt Green mitkommen und ist auch an diesem Abend nach 22.16 Uhr untätig. Nur dass nach ein paar Abenden, an denen Green mit ihm nach Hause spaziert ist, erst von der weißen Flagge und dann von St. Columb's Kills am Dienstag, und einem doppelten von 19 bis 22 Uhr bei der NA-Gruppe Teilen und Heilen im St. E. und dann BIP am Mi. Green folgt ihm wie ein Dackel von Treffen zu Treffen und dann nach Hause. Nach ein paar Abenden geht Lenz auf, dass Bruce G. dieses Abends mit Randy Lenz durch die Stadt gehen für scheiß normal hält. Und Lenz jiepert allmählich danach, nach den ungelösten machtloser Zornproblemen, weil inzwischen hat er sich so daran gewöhnt, die praktisch allabendlich zu lösen, dass die Unmöglichkeit in dem Intervall von 22.16 Uhr bis 22.26 Uhr allein mit dem Browning X444 oder sogar einem SteelSec schalten und walten zu können, den Druck so aufstaut, dass es praktisch schon entzugsmäßigen Charakter bekommt. Andererseits haben die Spaziergänge mit Green auch ihr Gutes. Beispielsweise beschwert sich Green nicht über längere Umwege, um bei den Spaziergängen eine möglichst nördliche, nordöstliche Orientierung beizubehalten. Und Lenz genießt es, ein verständnisvolles und offenes Ohr dabei zu haben. Er hat zahllose Aspekte und Erfahrungen zu überdenken und Probleme zu strukturieren und zu bedenken. Und für Lenz ist, wie für viele hartgesottene Konsumenten organischer Stimulantien, das Reden die Hauptspielart des Denkens. Und aber die meisten Ohren der anderen Insassen in Annette House sind nicht nur teilnahmslos, sondern auch mit großen, klaffenden und quasselnden Mündern verbunden, die einem bei Gesprächen immer ins Wort fallen, mit ihren eigenen Meinungen, Problemen und Betrachtungsweisen. Die meisten Insassen gehören zu den schlimmsten Zuhörern, die Lenz je untergekommen sind. Bruce Green hingegen sagt glücklicherweise kaum je ein Wort. Er ist wortkarg in der Art gewisser Allzweckrüpel, die man gerne um sich hat, wenn es Zoff gibt und die ruhig und quasi selbstbeherrscht sind. Aber Green ist auch nicht so ruhig und teilnahmslos wie manche schweigsamen Leute, wo sich Lenz irgendwann fragt, ob die ihm eigentlich ein verständnisvolles Ohr schenken oder in Wirklichkeit in völlig selbstbezogene Gedankenwelten abgetaucht sind und ihm gar nicht zuhören und so weiter. Lenz wie ein Radio behandeln, das man an- und
ausschalten kann. Lenz hat ein untrügliches Gespür für solche Leute und die haben an seiner persönlichen Börse einen niedrigen Aktienkurs. Bruce Green wirft leise Bestätigung ein, ohne Scheiß und voll krass Ace und so weiter. Genau an den richtigen Stellen, um Lenz seine Aufmerksamkeit zu kommunizieren, was Lenz bewundert. Lenz will Green also keineswegs einfach in die Wüste schicken und ihm sagen, er soll zusehen, dass er Land gewinnt und ihn nach den Treffen verdammt nochmal in Ruhe lassen, damit er solo los kann. Die Sache muss diplomatischer angegangen werden. Außerdem macht Lenz die Aussicht nervös, Green zu beleidigen. Nicht, dass er in körperlicher Hinsicht Angst vor Green hätte. Und er macht sich auch keine Sorgen, Green könnte ein Ewell- oder Day-Typ sein, bei denen er sich immer stressige Sorgen machen muss, dass sie Lenz bei der Polente nass machen und seinen Aufenthaltsort verpfeifen und so. Green ist ein ausgemachter Nicht-Nassmacher, was Lenz bewundert. Er hat also keine Angst davor, Green in die Wüste zu schicken. Er ist einfach nur verkrampft und verkniffen bei dem Gedanken daran. Außerdem beunruhigt Lenz das Gefühl, es könnte Green womöglich gar nicht groß kümmern, dass er sich so fühlt. Als verwende er all diesen Stress auf Sorgen, über die Green nur ein paar Sekunden nachdenken würde. Und es macht ihn wütend, dass er sich verstandesmäßig sagen kann, dass die verkrampften Sorgen, wie er Green auf diplomatische Weise beibringen kann, ihn allein zu lassen, unnötig sind, Zeit- und Kampfverschwendung, aber trotzdem kann er es nicht lassen, sich Sorgen zu machen, was das Gefühl der Machtlosigkeit nur verstärkt, dass Lenz nicht mit Browning und Hackbraten lösen kann, solange Green weiterhin mit ihm zusammen nach Hause geht. Und die schizotigen Katzen mit verfilztem Fell, die um Annette Haus herumstreuen, katzenbuckelnd, neurotisch und voller Angst vor ihrem eigenen Schatten, sind zu riskant, denn die Insassinnen erklären dauernd ihre Anhänglichkeiten an sie. Und Pat M's Golden Retrievers wären gleichbedeutend mit gesetzlichem Suizid. An einem Samstag um ca. 22.21 Uhr fand Lenz einen Miniaturvogel, der aus dem Nest gefallen sein musste, kahl und mit bleistiftdünnen Hals auf dem Rasen von Teil Nummer 3 saß und erfolglos mit den Flügeln schlug, ging mit Green ins Haus, seilte sich von ihm ab, ging wieder nach draußen.
Auf den Rasen von Nummer 3, steckte das Ding in die Tasche, ging ins Haus und warf es in den Müllschlucker neben der Küchenspüle, fühlte sich aber trotzdem weitgehend machtlos und ungelöst.